Stell dir vor, dein gesamtes westliches Verständnis von Schuld und Sühne basiert auf einem simplen, also wirklich jahrhundertalten Tippfehler.
Ja, ein simpler Übersetzungsfehler.
Genau, ein Übersetzungsfehler aus dem späten Altertum, der einfach mal so eine theologische Lawine auslöste.
Absolut.
Oder stell dir vor, du bist Teil einer Gesellschaft, in der so ein winziges Stückchen Bohne zwischen den Zähnen ausreicht, um eine lebensverändernde Zeremonie rechtlich komplett zu annullieren.
Ja, das klingt total absurd heute.
Es ist Wahnsinn. Wir sprechen hier von Ritualen, die in der Antike so tiefgreifende juristische Konsequenzen hatten, dass Sklavenhalter ihre eigenen Diener buchstäblich in Ketten ins Wasser stoßen mussten, nur um eine rechtliche Lücke im System zu schließen.
Mhm. Ein krasses Bild.
Definitiv. Also du bist heute wieder bei unserer Entdeckungsreise dabei. Wir haben uns die detaillierten Vorlesungsnotizen von Dr. Craig Keener zu Paulus' Brief an die Römer vorgenommen, speziell die Kapitel 5 und 6. Und wenn wir diese Schichten mal so richtig aufdröseln, merken wir ganz schnell, das ist keine verstaubte moralische Checkliste, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein radikaler Entwurf darüber, wie Identität, also unsere Identität, eigentlich funktioniert.
Genau. Und okay, lass uns das direkt mal anpacken. Wo fängt diese ganze theologische Reise an?
Also der Schlüssel zu diesem ganzen Konzept der Identität liegt darin, wie die damalige Welt den Startpunkt der Menschheit überhaupt betrachtet hat. Paulus stellt da einen massiven Kontrast auf.
Mhm. Auf der einen Seite Adam, richtig?
Richtig, Adam. Und wir müssen hier echt das Bild korrigieren, das wir vielleicht aus der klassischen Kunst oder so, aus der Sonntagsschule im Kopf haben.
Dieser naive erste Mensch im Garten Eden, der in einen Apfel beißt.
Genau der. Aber die jüdische Tradition aus der Zeit nach Paulus, auf die in den Notizen verwiesen wird, sah das völlig anders. Spätere Rabbiner beschrieben Adam als ein Wesen von fast unfassbarer Herrlichkeit.
Warte, Herrlichkeit, wie kann man sich das vorstellen?
Er galt in diesen Traditionen als ein leuchtender Riese, dessen kosmische Präsenz buchstäblich die gesamte Erde ausfüllte.
Ein leuchtender Riese. Krass?
Ja, Wahnsinn, oder? Ein Makrokosmos der Menschheit sozusagen. Und diese gewaltige Herrlichkeit hat er erst durch den Fall, also den Sündenfall, eingebüßt.
Also ein kosmischer, leuchtender Riese, in dem die gesamte Menschheit quasi schon, ja, enthalten ist?
Exakt.
Wenn dieser Riese nun fällt, dann zieht er logischerweise alles mit sich in den Abgrund. Und das bringt uns direkt zu diesem gigantischen Übersetzungsfehler, von dem ich anfangs sprach.
Oh ja, der Fehler, der das westliche Denken massiv geprägt hat.
Weil wie genau wir in diesen Schlamassel hineingezogen wurden, ist offenbar einfach eine Frage der Grammatik. Wie konnte ein einzelner Fehler unsere Vorstellung von Schuld derartig auf den Kopf stellen?
Also das verdanken wir im Wesentlichen Augustinus. Das war ja einer der prägendsten Kirchenväter des Westens.
Mhm.
Er entwickelte die Lehre der Erbsünde, die besagt, dass alle Nachkommen Adams buchstäblich in ihm gesündigt haben.
In ihm, okay.
Ja, und die Konsequenz dieser Denkweise ist drastisch. Du erbst nämlich nicht nur die Folgen seiner Tat, du erbst die persönliche Schuld.
Das heißt, ich bin vom ersten Atemzug an juristisch für seinen Fehltritt verantwortlich.
Genau das war die Logik. Aber das große Problem dabei ist, Augustinus beherrschte kein Griechisch.
Gar nicht.
Kaum bis gar nicht. Er stützte sich in seinen späten Jahren auf eine fehlerhafte lateinische Übersetzung. Im griechischen Originaltext steht bei Paulus Ephenho, was bedeutet, weil alle gesündigt haben.
Okay, weil.
Der lateinische Text machte daraus aber in quo. In welchem, also in Adam, haben alle gesündigt.
Oh, wow. Ein einziger Präpositionswechsel.
Ja, und dieser Fehler veränderte buchstäblich die Theologiegeschichte des Westens.
Das wirft echt ein völlig neues Licht auf diese Diskussion. Ich meine, wenn wir uns die frühen griechischen Kirchenväter ansehen, also Leute wie Origenes oder Chrysostomus, die haben den Originaltext ja in ihrer Muttersprache gelesen.
Richtig, für die war das völlig klar.
Da finden wir diese Idee der genetisch vererbten persönlichen Schuld gar nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Sie verstanden den Text völlig anders. Für sie ging es um eine vererbte Bedingung, nicht um vererbte Schuld.
Eine Bedingung? Wie meinen die das?
Stell dir vor, der Tod und die Entfremdung von Gott durchdrangen die Welt wie eine atmosphärische Störung. Wir alle starten unser Dasein in diesem Zustand der totalen Entfremdung.
Wir werden da reingeboren.
Genau. Und weil wir in eine Umgebung hineingeboren werden, die vom Tod und von Trennung gezeichnet ist, sündigen wir. Wir replizieren den Fehler zwangsläufig, weil unser Startpunkt, unser innerer Kompass, bereits defekt ist.
Um das für uns alle mal auf eine greifbare Ebene runterzubrechen. Es ist also nicht so, als würde ich die horrenden Spielschulden meines Urgroßvaters direkt erben und der Inkasso-Eintreiber steht an meinem ersten Geburtstag vor der Tür.
Haha, nein, genau das nicht.
Es ist eher so, als hätte dieser Urgroßvater das gesamte Familienanwesen bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Ich erbe nicht seine juristische Schuld für die Brandstiftung, aber naja, ich werde unweigerlich obdachlos in eine eisige Welt hineingeboren.
Ja, das ist eine extrem treffende Beobachtung. Die Konditionen deiner Existenz sind ruiniert.
Okay, das leuchtet ein.
Und genau in diese eisige Welt hinein setzt Paulus nun seinen Kontrast. Er stellt Adam und Christus gegenüber. Aber die Notizen von Dr. Kiener betonen hier stark, dass dieser Vergleich absichtlich, er nennt es lopsided, also schlagseitig ist.
Es ist keine symmetrische Gleichung.
Überhaupt nicht. Adam greift in der Genesis-Erzählung nach der Göttlichkeit. Er will nach oben, er greift nach Macht und stürzt ab.
Und Christus macht das Gegenteil.
Exakt. Christus hingegen und Paulus hat hier vermutlich die Hymne aus dem Philipperbrief im Hinterkopf, bewegt sich in die exakt entgegengesetzte Richtung. Er, der göttlicher Natur ist, demütigt sich selbst.
Eine freiwillige Abwärtsmobilität.
Richtig. Bis zum Tod am Kreuz. Adam bringt durch seinen Griff nach oben den Tod, Christus bringt durch seinen Gang nach unten das Leben. Wobei wir hier kurz einschieben müssen, der Text lehrt keinen Universalismus.
Ah, guter Punkt. Nicht alle werden automatisch gerettet.
Genau. In die Linie von Adam wird man biologisch einfach hineingeboren, aber in die Linie von Christus muss man sich aktiv einklinken.
Und hier wird es echt interessant, weil das sofort ein logisches Problem aufwirft. Wenn die Menschheit sich schlichtweg in diesem ruinierten Zustand befindet und nicht einfach nur eine Liste von Vergehen abarbeitet, wozu hat Gott dann das mosaische Gesetz gegeben?
Das ist die große Frage.
Ich meine, wozu diese komplexe Struktur aus Hunderten von Geboten und Verboten am Berg Sinai, wenn das Kernproblem doch diese tiefe Entfremdung ist? Das Gesetz heilt das ja nicht.
Nein, das Gesetz heilt nicht. Es diagnostiziert. Paulus argumentiert messerscharf. Sünde und Tod waren lange vor Moses in der Welt.
Das wissen wir ja auch aus der Wissenschaft.
Genau, die Paläontologie bestätigt uns ja, dass Tod, Krankheit und Verfall auf diesem Planeten existierten, lange bevor jemand Steintafeln vom Berg Sinai trug. Das Naturgesetz des Verfalls war immer aktiv.
Okay, aber was hat das Gesetz dann überhaupt gebracht?
Es veränderte die Sichtbarkeit. Es machte die Sünde berechenbar. Vor es das Gesetz gab, war die Sünde diffus. Es gab kein klares Raster. Das Gesetz lieferte die Parameter, um die Übertretung exakte zu definieren.
Also es ist ein bisschen wie bei einem Geschwindigkeitslimit.
Ja, wie meinst du das?
Naja, bevor das Schild aufgestellt wird, fährst du vielleicht total rücksichtslos, aber du übertrittst keine formale Grenze. Sobald da aber das Schild mit der 100 steht, wird deine rücksichtslose Fahrweise plötzlich zu einer messbaren, juristischen Übertretung.
Ein super Beispiel. Das Gesetz informiert dich über deinen Zustand, aber es rüstet deinen Motor nicht um.
Es heilt nicht.
Nein. Paulus gibt sogar offen zu, dass das Gesetz die Übertretungen paradoxerweise noch gesteigert hat. Er schreibt dann aber auch diesen berühmt-berüchtigten Satz, wo die Sünde mächtig wurde, da wurde die Gnade noch mächtiger.
Und da, wenn man sich in die Rolle seiner damaligen Zuhörer versetzt, drängt sich ja unweigerlich so ein theologischer Heck auf.
Du meinst den antinomistischen Vorwurf?
Genau. Ich meine, wenn jede Sünde unweigerlich eine noch größere Welle der Gnade auslöst, warum optimieren wir das System dann nicht einfach? Warum sündigen wir nicht pausenlos weiter, um das absolute Maximum an Gnade abzugreifen?
Haha, ja. Paulus sah genau diesen Angriff seiner Gegner voraus. Das war der naheliegendste Vorwurf.
Und wie reagiert er?
Seine Reaktion ist ein scharfes Das sei ferne. Auf Griechisch megenoieto, also völlig undenkbar. Und seine Begründung ist faszinierend, weil er nämlich nicht moralisiert.
Er schwingt nicht die Moralkeule.
Nein, er sagt nicht, sündigt nicht weiter, weil Gott sonst zornig wird. Er argumentiert rein ontologisch. Er fragt, wie kannst du in einer Realität weiterleben, der gegenüber du bereits gestorben bist?
Und da sind wir am Kernpunkt. Er spricht von einem radikalen Identitätswechsel, der so endgültig ist wie der Tod. Aber warte mal, wie vollzieht eine antike Person diesen Wechsel in der Praxis? Wir reden hier ja nicht von einem stillen Gebet im Wohnzimmer.
Auf keinen Fall. Die ersten Christen übernahmen ein physisches Übertrittsritual aus dem Judentum, das alles andere als ein nettes kleines Symbol war.
Das Tauchbad.
Genau. Wir müssen uns die Praxis der sogenannten Mikwa-Ort ansehen, also die rituellen jüdischen Tauchbäder. Wenn eine Person damals aus dem Heidentum zum Judentum konvertierte, war für Männer oft die Beschneidung obligatorisch. Aber für alle Männer wie Frauen war das Tauchbad absolut unverzichtbar.
Um die alte Identität abzuwaschen.
Um die heidnische Verunreinigung abzuwaschen, ja. Und die rabbinischen Vorgaben für diese Mikwa-Ort, die waren hochkomplex. Es durfte zum Beispiel kein stehendes Wasser aus einem Eimer sein.
Es musste fließend sein, oder?
Ja, lebendiges Wasser. Oft sammelte man Regenwasser in großen Zisternen und leitete es über spezielle Steinrohre in das Tauchbecken, weil, und jetzt wird es speziell, Metallrohre das Wasser rituell verunreinigt hätten.
Das Niveau an Detailversessenheit ist unglaublich.
Ja.
Und das führt uns zu diesem historischen Detail aus den späteren rabbinischen Schriften, das fast schon komisch wirkt. Also, der gesamte Körper, jeder einzelne Millimeter, musste gleichzeitig vom Wasser berührt werden.
Ja, keine Ausnahme.
Und wenn eine Person beim Untertauchen auch nur einen winzigen Bohnenfaden, so einen String of a Bean, zwischen den Zähnen klemmen hatte, galt die gesamte rituelle Waschung als ungültig.
Absolut ungültig.
Ich meine, die Konversion war null und nichtig, weil das Wasser diesen mikroskopischen Punkt am Zahn nicht berührt hatte.
Haha, ja, dieser Bohnenfaden veranschaulicht das Prinzip der Schatziza, also der unzulässigen Trennung. Es zeigt einfach, wie unerbittlich ernst dieses Ritual genommen wurde. Das war kein bloßes Symbol.
Das war rechtlich bindend.
Es war ein ontologischer Schalter. Spätere Rabbiner formulierten den Grundsatz, eine Person, die aus der Mikwe steigt, ist wie ein neugeborenes Kind. Die familiären, ethnischen und juristischen Bindungen der alten Existenz sind komplett aufgelöst. Du bist eine völlig neue juristische Einheit.
Stell dir das mal vor. Eine rituelle Waschung hatte damals solche krassen gesellschaftlichen Konsequenzen. Und wenn man diese juristische Logik konsequent zu Ende denkt, stößt man ja auf ein massives soziales Problem.
Oh ja. Das Sklaverei-Dilemma?
Richtig. Was passierte, wenn ein jüdischer Haushalt heidnische Sklaven besaß und diese zum Judentum konvertieren ließ? Der Sklave steigt ins Wasser, der alte Zustand wird rechtlich aufgelöst und er kommt als neugeborener Israelit aus dem Becken.
Genau.
Nach dieser Logik wäre er in dem Moment, in dem sein Kopf die Wasseroberfläche durchbricht, kein Sklave mehr, sondern ein freier Mensch, oder?
Theoretisch ja. Das war ein enormes rechtliches Dilemma, bei dem das rituelle Gesetz direkt mit dem römischen und lokalen Eigentumsrecht kollidierte.
Und wie haben Sie das gelöst?
Um den Verlust ihres menschlichen Eigentums zu verhindern, griffen einige Sklavenhalter zu einer echt extremen Maßnahme. Sie legten ihre Sklaven während des Tauchgangs in physische Ketten.
Wahnsinn! In Ketten ins Wasser?
Ja, der Gedanke dahinter war ein juristischer Taschenspielertrick. Der Sklave tauchte unter und durchlief die spirituelle Neuerstellung, aber die physischen Ketten am Körper dienten als rechtlicher Anker in die alte Welt.
Das ist so finster.
Sie sorgten sozusagen dafür, dass der Besitzanspruch über das Wasser hinweg in die neue Identität hinübergerettet wurde. Der Sklavenstatus überschrieb die Freiheit der Wiedergeburt.
Das ist ein unfassbar brutales Bild. Man stößt einen Menschen in Ketten ins Wasser, um eine theologische Befreiung juristisch zu sabotieren. Aber genau diese Wucht, dieses Verständnis von Taufe als knallharter, rechtlicher Schnitt überträgt Paulus auf die Christen, ne?
Ganz genau. Es ist ein Akt der totalen Solidarität mit Christi Tod und Auferstehung. Dr. Kiener zieht in seinen Notizen eine moderne Parallele. Er vergleicht das Ritual mit einem Verlobungsring.
Okay, wie funktioniert das Bild?
Naja, der Ring aus Metall hat an sich ja keine magischen Eigenschaften, die eine Ehe erschaffen.
Schön wär's manchmal.
Ja, aber er ist der sichtbare öffentliche Beweis einer verpflichtenden Bindung. Die verändernde Kraft liegt im Versprechen, im Glauben. Aber das Ritual zementiert, dass du die alte Welt unwiderruflich verlassen hast.
Okay, also was bedeutet das alles konkret? Genau an dieser Stelle entsteht doch die kognitive Dissonanz, die wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann.
Wie meinst du?
Naja, du hast diesen rechtlichen, kosmischen Schnitt vollzogen. Du bist eine neue Person. Der alte Vertrag ist zerrissen. Warum stehst du am nächsten Morgen auf und verfällst sofort wieder in alte Zerstörungsmuster? Warum sündigt diese neue Kreatur immer noch?
Ah, verstehe. Das ist das klassische Spannungsfeld zwischen dem Indikativ und dem Imperativ.
Erklär das mal kurz.
Der Indikativ beschreibt die unumstößliche Realität. Wer wir in Gottes Augen bereits sind, die vollendete neue Schöpfung. Der Imperativ hingegen ist der ständige Aufruf zur Praxis, wie wir diese Identität im Alltag ausleben sollen.
Okay.
Das Problem liegt quasi in unserer Hardware. Wir können das echt gut mit moderner Technologie vergleichen. Stell dir vor, du tauschst das komplette Betriebssystem eines Rechners aus.
Windows runter, macOS drauf.
Genau. Das alte, fehlerhafte System ist juristisch und strukturell gelöscht. Aber im Zwischenspeicher, im Cache deines Gehirns, liegen noch Millionen von alten neuronalen Verknüpfungen.
Die alten Gefühle, die Trigger, die Gewohnheiten.
Richtig. Der User klickt aus purer Konditionierung ständig auf die alten schädlichen Verknüpfungen, obwohl das neue Betriebssystem das gar nicht mehr erfordert oder unterstützt.
Also ist die Frage eigentlich, wie leert man diesen Cache?
Exakt. Und Paulus fordert seine Leser auf, sich selbst neu zu kalkulieren, sich neu anzurechnen. Sie sollen sich so betrachten, wie Gott sie bereits betrachtet. Das ist ein extrem faszinierender Kontrast zur stoischen Philosophie, die damals omnipräsent war.
Die Stoiker waren doch stark auf Willenskraft fokussiert, oder?
Ja, Philosophen wie Epiktet oder Seneca arbeiteten mit Konzepten, die unserer heutigen kognitiven Verhaltenstherapie ähneln. Sie nutzten immense intellektuelle Willenskraft, um ihre Sicht auf die Welt umzuprogrammieren und Begierden zu unterdrücken.
Puh, anstrengend.
Sehr. Aber Paulus' Ansatz ist völlig anders. Er fordert keine stoische Willensanstrengung zur Selbstoptimierung, sondern das absolute Vertrauen in eine bereits vollzogene, übernatürliche Transformation.
Du kämpfst also nicht darum, eine neue Person zu werden?
Nein, du ruhst in der Tatsache, dass du es bereits bist.
Das erinnert mich an Origenes, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Der hat das auf eine verblüffend simple Weise in seinen Alltag integriert.
Oh ja, sein Lifehack.
Genau. Wenn in ihm alte Trigger ansprangen, also die plötzliche Gier nach Geld, Neid oder sexuelle Begierde, dann fing er nicht an, wie ein Stoiker intellektuell mit sich selbst zu ringen. Er sprach einen einzigen Satz aus.
Ich bin mit Christus gestorben.
Genau das. Er nutzte diese verbale Erinnerung, um dem alten neuronalen Echo sofort den Sauerstoff zu entziehen.
Ein Toter empfindet keine Gier mehr. Er reaktivierte in dem Moment einfach sein neues Betriebssystem.
Ein tolles Bild. Und Paulus greift hier ja auch tief in die Lebensrealität der Römer ein, um diese Mechanismen zu verdeutlichen. Besonders durch Sklaven- und Militärmetaphern. Ein zentraler Satz bei ihm lautet: Der Lohn der Sünde ist der Tod.
Der Lohn, ja. Das Wort, das er im Griechischen für Lohn verwendet, ist Opsonia. Das war in der Antike oft der spezifische Begriff für den Sold eines römischen Soldaten.
Ah, okay.
Paulus zeichnet die Sünde also einen gnadenlosen, antiken Kriegsherrn. Du stehst in seinen Diensten, leistest harte Arbeit und am Ende deiner Dienstzeit zahlt er dir deinen verdienten Sold aus und dieser Sold ist die Vernichtung.
Ziemlich düster.
Ja, aber demgegenüber steht Gottes freies Geschenk, was sich auf das Konzept des antiken Wohltäters, des Benefaktors stützt. Ein Geschenk, das ohne jede Vorbedingung gewährt wird.
Und um diese Metaphern in ihrer ganzen Tiefe zu greifen, müssen wir uns kurz klar machen, wie antike Sklaverei im Römischen Reich funktionierte. Das unterschied sich nämlich fundamental von diesem rassistischen Chattel-Slavery-System, das wir aus der amerikanischen Geschichte kennen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
Im Römischen Reich war der Übergang zwischen Sklaverei und Freiheit sehr viel fluider. Sklaven konnten in Rom eigenes Geld erwirtschaften, das sogenannte Peculium. Sie konnten es ansparen und sich damit legal freikaufen.
Genau, die Manumissio. Und Sklaven waren oft hochgebildet, arbeiteten als Ärzte, Philosophen oder Verwalter.
Richtig. Die Vorstellung, dass man den Besitzer wechselt oder durch eine formelle Handlung plötzlich vom Sklaven zum freien Bürger wird, war für die Adressaten in Rom also keine abstrakte Poesie. Es war greifbarer, juristischer Alltag.
Und diese Verankerung im antiken Alltag ist extrem wichtig, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Dr. Kiener nutzt die Vorlesungsnotizen hier, um eine populäre Theorie aus dem frühen 20. Jahrhundert scharf zu demontieren.
Welche meinst du?
Angehörige der sogenannten religionsgeschichtlichen Schule behaupteten damals, Paulus hätte seine komplexe Theologie von Taufe, Sterben und Auferstehen einfach aus heidnischen Mysterienreligionen kopiert.
Ah, Religionen, die so sterbende und auferstehende Götter verehrten, wie Osiris oder Attis?
Exakt die.
Das ist ja eine Theorie, die sich im Internet bis heute hartnäckig hält. Man liest ständig irgendwelche Forenbeiträge, die behaupten, die Geschichte von Jesus sei nur ein literarischer Abklatsch eines ägyptischen oder persischen Sonnenmythos.
Ja, das taucht immer wieder auf. Aber historisch und textkritisch lässt sich das einfach nicht aufrechterhalten.
Warum nicht?
Diese heidnischen Mythen drehten sich um den agrarischen Zyklus. Sie symbolisierten das Absterben der Ernte im Winter und die Wiederbelebung der Natur im Frühling. Es war ein endloser, saisonaler Kreislauf ohne ultimatives Ziel.
Es ging also um Landwirtschaft.
Genau. Wenn Paulus aber von Tod und Auferstehung spricht, schöpft er nicht aus landwirtschaftlichen Mythen, sondern aus der tief verankerten jüdischen Eschatologie.
Also der Endzeiterwartung.
Richtig. Er bezieht sich auf die Erwartung einer physischen, historischen Auferstehung der Toten am Ende der Tage, wie sie bereits im Buch Daniel formuliert ist. Es geht hier nicht um den nächsten Frühling. Es geht um das apokalyptische Aufbrechen eines völlig neuen Zeitalters, das die Geschichte linear auf ein Ziel zusteuert.
Und genau das erzeugt diese gewaltige theologische Spannung, in der die Menschheit laut Paulus existiert. Der neue König ist installiert. Die alten Verträge sind juristisch zerrissen. Das neue Zeitalter hat offiziell begonnen. Das neue Betriebssystem läuft quasi.
Aber wir stecken noch in der Hardware fest.
Genau. Wir stecken in dieser fehlerhaften Hardware und warten auf das finale Update.
Theologen nennen das die Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Also the already and not yet.
Das schon jetzt und noch nicht.
Ja, das zukünftige Zeitalter der völligen Wiederherstellung ist durch Christus schon in die Mitte der Geschichte eingebrochen. Die Basis ist gelegt, der Identitätswechsel ist für den Glaubenden vollzogen.
Aber wir merken ja, es ist noch nicht alles gut.
Richtig, die endgültige Vollendung, der Moment, in dem die physischen Körper und der gesamte Kosmos von den Nachbeben des alten Systems befreit werden, der steht eben noch aus. In dieser Zwischenzeit, in dieser Überlappung der Zeitalter, spielt sich unser tägliches Leben ab.
Wow, was für ein gewaltiger Bogen, den wir hier heute gespannt haben. Wir sind von den jüdischen Vorstellungen eines kosmischen leuchtenden Riesens gestartet. Wir haben gesehen, wie ein einzelner lateinischer Übersetzungsfehler uns einredete, wir hätten die persönliche Schuld dieses Riesen geerbt.
Obwohl wir in Wahrheit nur seine Obdachlosigkeit geerbt haben.
Exakt. Und wir haben die forensische Präzision antiker Tauchbäder untersucht, wo ein unsichtbarer Faden einer Bohne den Unterschied zwischen alter und neuer Schöpfung machen konnte. Wir haben Sklaven in Ketten unter Wasser gesehen.
Ein unfassbares Bild.
Ja. Und wir haben verstanden, dass der Ausweg aus diesem System keine stoische Muskelanspannung ist, sondern das konsequente Einüben einer neuen, bereits existierenden Realität. Das ist weit mehr als nur ein historischer Exkurs.
Absolut.
Und deshalb denk mal einen Moment darüber nach, während du dieses neu gewonnene Wissen heute mit in deinen Alltag nimmst. Wenn antike Stoiker und ein jüdischer Apostel wie Paulus sich in einer Sache einig waren, dann darin, dass unsere erlebte Realität fundamental davon gesteuert wird, als wer wir uns selbst definieren. Die viele deiner täglichen Sorgen, deiner tiefsten Ängste oder deiner hartnäckigsten schlechten Gewohnheiten sind vielleicht gar nicht dein wahres Ich. Was, wenn ein Großteil deines Stresses nur ein neuronales Echo ist? Ein veralteter Virus im Cache deines Gehirns, der zu einer Identität gehört, die du längst hinter dir gelassen hast? Wer wärst du morgen früh, wenn du aufwachst und beschließt, diesem alten Ich einfach den Sauerstoff zu entziehen und es nicht länger als deine Realität anzuerkennen? Vielen Dank, dass du dich mit uns auf diese tiefgreifende Entdeckungsreise begeben hast und diese antiken Quellen mit uns durchleuchtet hast. Bis zur nächsten ausführlichen Analyse hier in unserem Deep Dive.